Appetit auf Leben, der Ernährungspodcast von B. Braun. Wenn Essen nicht mehr selbstverständlich ist, zur Herausforderung wird und die Kraft schwindet, dann fühlst du dich hilflos. Das musst du nicht, denn es gibt Lösungen. Wir sprechen mit Menschen, die Mut machen, die Erfahrung haben oder selbst Ähnliches erlebt haben. Es gibt viele Wege zurück zum Appetit und damit auf Leben. Schön, dass du dabei bist.
Schön, dass ihr dabei seid, liebe Zuhörende. Ich bin Ulrike von Herz von B. Braun, seit 17 Jahren Trainerin für Ernährungstherapie.
Appetit auf Leben im Gespräch.
Mit mir am Mikro sind Dr. Oliver Marschall und Frau Paschek vom Enjoy. Und zwar sind wir hier im Sportstudio, wo auch die Patienten von Herrn Marschall Sport machen während ihrer Chemotherapie. Da möchte ich auch gleich bitten, dass Sie sich beide vorstellen.
Mein Name ist Elke Paschek. Ich bin Physiotherapeutin und Geschäftsführerin vom Enjoy und vom Palimar hier in Braunschweig. Wir stellen uns den Herausforderungen der onkologischen Trainings- und Bewegungstherapie nach den S3-Leitlinien der Universitätsklinik in Köln schon seit 10 Jahren. Ja, und ich arbeite oder wir arbeiten mit Dr. Marschall zusammen und üben dieses gemeinsam hier aus.
Wie sind Sie zusammengekommen? Also wie haben Sie sich zusammengefunden?
Wir haben uns darüber zusammengefunden. Mein Name ist Marschall, ich bin Hämato-Onkologe in Braunschweig, seit diesem Jahr 25 Jahre in Niederlassung. Bin nicht so ein ganz normaler Onkologe, sondern ich mache ganz viel Ernährungsmedizin und natürlich jetzt auch onkologische Trainingstherapie seit 10 Jahren. Zusammengefunden haben wir uns darüber, dass ich einen Vortrag halten sollte über Onkologie und Ernährung. Und bei dem Vortrag bin ich mehr oder weniger per Zufall auf mehrere Artikel aus Köln gestoßen, die vor 10 Jahren als erste beschrieben haben, dass Onkologie und Sport relativ gut zusammenpassen würde. Und dann bin ich zu Elke Paschek gegangen und habe gesagt, Elke, kannst du dir vorstellen, dass wir beide zusammen zu Frerk Baumann nach Köln fahren, um uns das Ganze einmal anzusehen? Und die Begeisterung war gleich da. Dann haben wir uns das Auto geschnappt und sind nach Köln gefahren, sind da sehr, sehr freundlich empfangen worden. Und auf der Rückfahrt haben wir dann gesagt, wir machen das in Braunschweig, das kriegen wir hin. Die Möglichkeiten im Palimar gibt es. Und dann haben wir angefangen.
Bevor wir jetzt loslegen, mit meinen Fragen würde ich gerne wissen, was haben Sie heute schon gefrühstückt? Es geht ja auch ums Essen.
Ja, also ich esse jeden Morgen Müsli. Hafermüsli mit Obst und Leinöl. Ja, Leinöl, Äpfel, Früchte.
Also Sie machen nie nüchtern Sport, also Sie gehen immer gefrühstückt aus dem Haus.
Ja, ich gehe immer mit Frühstück aus dem Haus, ja.
Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ich bin heute Morgen ohne Frühstück aus dem Haus gegangen, wie jeden Morgen, weil der Hund vor die Tür muss. Der ist mit Frühstück gegangen. Und nachdem ich mit dem Hund wieder zurück war, und das ist ja so meine tägliche ungefähr 10.000-Schritte-Runde morgens und nachmittags, dann habe ich gefrühstückt. Das hört sich jetzt an wie abgesprochen, aber tatsächlich hatte ich auch Müsli mit gequollenen Leinsamen und Früchten und ein bisschen Eiweißbeilage über Skyr, also die isländische Quarkvariante, weil es ein bisschen geschmeidiger im Hals ist. Und das ist so, na nicht jeden Tag mein Frühstück, aber es ist mein häufiges Frühstück.
Gut, ich muss gestehen, ich habe auf dem Weg gefrühstückt ein Vollkornbrot mit Käse im Auto. Ich komme aus Hamburg hier nach Braunschweig. Und jetzt würde ich ganz gerne wissen, wie ich mir das vorstellen kann. Also als ich das erste Mal hörte, dass Sie Ihre Patienten hier ins Sportstudio schicken, habe ich ein bisschen mir vorgestellt, wie das mit mir wäre. Ich glaube, ich wäre erstmal sehr, sehr, sehr träge und würde in den Seilen hängen. Sie leiten die Chemotherapie ein und schicken dann Ihre Patienten ins Sportstudio. Wie reagieren die Patienten, wenn Sie ihnen das vorschlagen?
Die Patienten sind ohnehin erstmal irritiert, wenn die vor mir sitzen. Das spüre ich, das merke ich in den Reaktionen. Da sitzt ein Doktor, der als allererstes nicht über Chemotherapie redet, sondern der fragt, wie war Ihre Gewichtsentwicklung unmittelbar vor der Krankheit? Wie ist das weitergegangen während des stationären Aufenthaltes im Krankenhaus? Dann kriege ich Schilderungen von Gewichtsabnahmen zwischen, und der Range ist ziemlich groß, 20% bis vielleicht 5% innerhalb von wenigen Monaten. Und dann ist meine nächste Frage, wie fühlen Sie sich jetzt nach dieser Gewichtsabnahme? Fällt Ihnen die Treppe leichter, ja oder nein? Und das frage ich speziell die Übergewichtigen, wo es ja immer heißt, die haben so viel zuzusetzen, was sie nicht haben. Das ist die gefährdetste Gruppe von allen. Und die Antwort ist immer gleich. Die Antwort lautet, nein, so eine Treppe ist für mich ein wirklich großes Problem. Und da setze ich an. Da kommt dann ein Gespräch über, wie wichtig ist Ernährung. Da gibt es das erste Handout über, was gibt es so an kleinen Handreichungen, damit der Tag so gestaltet wird, dass die Kalorienzahl ein bisschen steigt, dass die Eiweißversorgung ein bisschen besser ist. Und dann kommt das Gespräch, wenn mir die Treppe schwerer fällt, habe ich offensichtlich das Falsche abgenommen, nämlich kein Fettgewebe, dann würde es mir ja leichter fallen, sondern meine Muskeln sind weg. Und da die Muskeln wichtig sind, und das sage ich den Patienten auch klipp und klar, und da gibt es auch genügend Studien mittlerweile, dass ein Mangel an Muskulatur fachlich als Sarkopenie bezeichnet, für jede Lebenssituation bei jeder beliebigen Krebserkrankung eine richtig schlechte Grundlage ist. Und dann kommen wir zum Sport. Und dann ist der Weg relativ gut gebahnt. Auch bei denen, die angeblich in den Seilen hängen würden, die sagen dann alle, ja okay, der Zusammenhang, das habe ich verstanden. Ich verwende auch keine Fachbegriffe dabei, also Sarkopenie sage ich da nie, sondern sage immer nur, sie haben einen Muskelverlust erlitten. Und dann ist der Weg gebahnt, weil Sprache passte, die Leute haben es verstanden, die Leute merken von ihrem Körpergefühl, okay, der Doktor hat mich verstanden und dann kann es losgehen. Ich mache das nicht zu zwingenden Bedingungen, also ich sage jetzt nicht, sie müssen trainieren, sonst können wir keine Chemotherapie machen. Nur ich sage allerdings auch nicht, sie müssen sich jetzt erst ein bisschen erholen, damit wir sie dann chemotherapieren können, weil vom Sofa sitzen kriege ich meine Muskeln nicht zurück. Das ist leider so. Und gelegentlich sage ich, ja, Sie wissen schon, weil wir waren ja mit unserer Kooperation schon mehrfach hier in der regionalen Zeitung, sind auch ausgezeichnet worden von der Niedersächsischen Krebsgesellschaft. Gelegentlich sage ich dann auch, naja, Sie kennen mich, ich bin der herzlose Doktor, der Patienten mit Krebserkrankungen zum Sport schickt. Dann wird eigentlich nur gelächelt und die Leute wissen ja, okay, der meint es wohl ganz gut mit mir.
Und dann kommen die Leute hierher. Also ich bin ja heute auch hier angekommen. Ja. Also man ist ja sofort in diesem Sportstudio, sieht sofort die Leute, die Sport machen. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch so, ich würde wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Berührungsängste haben. Und wie ist so die erste Sportstunde, wenn jetzt jemand, der hat dann die Chemotherapie vor sich, stelle ich mir das vor. So, und dann kommt er hier zum Sport und Sie machen dann.
Ja, also ganz so einfach ist das nicht.
Ach, ganz einfach ist das nicht, okay.
Nein, nein. Also die Interessierte oder der Interessierte ruft hier erstmal an, bucht ein Beratungsgespräch mit mir und ich erkläre der Person, die gern trainieren möchte, wie das erstmal abläuft. Ich frage nach den Ressourcen erstmal ganz grob, nach den Defiziten und wie sie und was sie sich vorstellen, was sie erwarten. Ich frage gar nicht nach der Krebsart, das frage ich noch gar nicht. Und die meisten kommen mit klaren Vorstellungen. Sie wollen einfach fitter werden, die Lebensqualität hat sich plötzlich von einem Tag auf den anderen verändert. Ja? Sie sind schwach geworden, die Vitalkraft ist nicht mehr da. Das ist so das Erste, was ich immer höre. Nicht? Und das Alter von 12 bis hoch ist keine Grenze. Dem ist keine Grenze gesetzt, sind die Menschen, die zu uns kommen und sich freuen, dass sie überhaupt mal was erfahren haben von uns. Nicht? Das ist ja leider heute noch nicht, kommt nicht so oft vor, dass sie hören, dass es die onkologische Trainings- und Bewegungstherapie überhaupt angeboten wird. Ja, und dann beschreibe ich, wie die Trainingsinterventionen ausschauen, wie oft sie kommen, ob das von der Krankenkasse bezahlt wird. Und so kommen sie erst einmal zur onkologisch-physiotherapeutischen Anamnese. Da werde ich auch wieder fragen nach den Defiziten, nach den Ressourcen und nach den Zielen. Ja, dann wird die Bioimpedanzwaage eingesetzt. Dann gucken wir, wie ist die Fettsubstanz, die Muskelwerte, der Phasenwinkel und so weiter. Die Beweglichkeit wird noch getestet. Und dann habe ich schon mal einen Plan, nämlich wir machen das hier 10 Jahre. Ich arbeite 10 Jahre in der Onkologie und habe natürlich auch in den 10 Jahren viel Erfahrung sammeln dürfen. Nicht? Und trotz des Zertifikats in Köln, wir mussten ja zertifiziert werden. Ich habe noch 2 Kollegen zertifizieren lassen. Und danach kommt die Trainingseinheit, die erste, mit mir zusammen. Und da habe ich ja schon eine Vorstellung. Wo sind die Defizite? Haben Sie eine Polyneuropathie durch die Zytostatika? Oder sind Sie, fehlt es an Gewicht, ja, an Muskulatur? Haben Sie kognitive Defizite oder Dysfunktion, so wie es heißt? Und das Programm steht.
Also jeder muss im Prinzip so ein bisschen was anderes machen.
Auf jeden Fall, es kommt auf die Krebsart darauf an.
Hat auch andere Ziele vielleicht.
Auf das Alter, auf die Ressourcen. Wenn ich einen Sportler habe, können Sie sich vorstellen, dann kommt er, dann ist er da. Ja, und dann sagt er, ich möchte wieder. Und ich habe so viel verloren, ich möchte nächstes Jahr Skifahren oder was auch immer. Eine 70-Jährige definiert es sicherlich anders. Die will wieder die Treppen hochgehen, die will mit ihren Enkelkindern spielen. Ja, aber ich glaube, die meisten wollen einfach wieder mehr Energie sammeln. Und das bekommen sie hier. Aber auch schon das integrative Training durch die vielen anderen Menschen. Es sind ja nicht nur die Krebskranken hier, sondern sie trainieren mit dem 20-Jährigen, mit der 50-Jährigen. Das ist ein Konglomerat aus vielen hier. Und das wollen die auch. Die möchten nicht isoliert trainieren in einem kleinen Raum. Hier sind die Krebskranken. Nein, es ist ein integratives Training. Und das, ja, das macht mir natürlich Spaß, so zu arbeiten.
Individualisiert muss das ohnehin werden, weil Onkologie ist individuell. Die Tumorerkrankungen sind unterschiedlich, die Metastasenausbreitung ist unterschiedlich. Und wir trauen uns ja mittlerweile doch auch eine ganze Menge. Also wir trauen uns, Patienten mit Knochenmetastasen zu trainieren. Das ist auch mittlerweile über Studien abgesichert, dass das eine sichere Therapie ist, wenn man weiß, was man tut. Wir trauen uns, Menschen mit generalisierter Skelettzerstörung im Rahmen von Bluterkrankungen zu therapieren und haben da fantastische Ergebnisse schon bei mehreren wirklich schwerkranken Menschen erlebt und Gott sei Dank so gut wie keine Komplikationen. Und an der Stelle ist halt dieses Zwiegespräch Patient-Therapeutin, aber auch Arzt-Therapeutin extrem wichtig, weil man dann gemeinschaftlich planen kann, wie sieht die individualisierte Trainings- und Bewegungstherapie aus?
Ich finde das so großartig. Also es klingt so ein bisschen, märchenhaft. Das finde ich aber auch gut, gerade in dieser Geschichte. Ich mache ja auch schon seit vielen Jahren, beschäftige ich mich als Trainerin für Ernährungstherapie auch mit dem onkologischen Stoffwechsel. Und der hat immer so dieses drohende, wenn der Tumorstoffwechsel erstmal den Organismus im Griff hat, dann darf man gar nichts mehr. Dann muss man am besten auf Kohlenhydrate verzichten, um den Tumor auszuhungern. Und Sie waren im letzten Jahr Referent bei mir beim Ernährungsexperten und haben so einen schönen Satz gesagt, der Muskel kann den Tumor töten. Und ich stelle mir das so schön vor, dass das, was Sie auch von Ressourcen sprachen, das ist ja auch so ein schönes Bild, wenn der Patient herkommt und sagt, so jetzt habe ich so einen bösen Willi bei mir im Körper und ich bin jetzt machtlos. Und Sie können quasi den inneren Popeye aktivieren, der dem Tumor einen auf die Mütze haut, dann dürfen Sie ja nach dem Sport auch wieder Eis essen, könnte ich mir vorstellen. Also dann ist der Fokus ist ja doch ein anderer, wenn man jetzt sagt, wir bringen jetzt den Sport mit ins Spiel. Und da ist jetzt die Frage auch an Sie beide, erstmal an Herrn Dr. Marschall, woran können Sie die Erfolge beim Patienten sehen? Wir haben ja über die Bioimpedanzmessung hier schon gesprochen. Sie gucken ja auch als Onkologe auf den Organismus. Was sehen Sie?
Also ich sehe zum einen ein neues Körperbild bei den Patienten. Sie haben vorher ja in sich gekehrte, vorne überfallende Menschen, denen man ansieht, dass sie muskulär nicht gut beisammen sind und dass der Alltag eine Last bedeutet. Und wenn die eine Reihe von Trainingseinheiten hinter sich haben, und das ist gar nicht so, dass das erst nach 3 Monaten erscheint, sondern manchmal haben sie das nach 14 Tagen bis 3 Wochen, dass sie plötzlich denken, holla, da macht sich aber einer richtig gut. Durch die Corona-Pandemie hat sich das bei uns in der Praxis so eingeschliffen, dass der Doktor seine Patienten selber aus dem Wartezimmer abholt, weil wir einfach Kontakte reduzieren wollten. Und wir keine Mitarbeiterinnen mehr dazwischen geschaltet haben, die Zimmer besetzen. Alleine dabei kriegen sie eine Information als Arzt, wie schnell kommt jemand vom Stuhl hoch, wie schnell folgt der mir. Und da spüren sie, das habe ich neulich zu einer Patientin gesagt, sage, wissen Sie, wenn Sie mir sagen, die Therapie ist schon anstrengend durchaus, dann glaube ich Ihnen das. Aber gucken Sie mal, wir sind heute fast im Gleichschritt ins Zimmer gegangen. Und als ich Sie das allererste Mal gesehen habe, sind Sie mit dem Rollator ganz langsam hinter mir hergefahren. Allein das ist doch schon ein Hinweis, dass hier gerade ganz viel richtig läuft. Und hat sie gelächelt und gesagt, das stimmt, heute war ich so schnell wie Sie. Das gucke ich mir zum einen an. Zum anderen kenne ich die Bioimpedanzmessung oder ich mache selber welche bei uns in der Praxis. Ist natürlich sicherlich nicht Standard in Deutschland, weil es nicht bezahlt wird. Aber es ist mir einfach wichtig, weil mir dieses Ganze auch Spaß macht. Weil ich es einfach auch sehen will, was wir da erreichen. Und dann gibt es ja eine ganze Reihe aus Studien, eine ganze Reihe Hinweise, was die sportliche Aktivität und der arbeitende Muskel in den Botenstoffen ändert, mit denen der Körper konfrontiert ist, die zum einen durch die Tumorerkrankung ausgeschüttet werden und was es da für Verschiebungen gibt. Und das sind Verschiebungen bei Hormonen, das sind Verschiebungen, die das Immunsystem betreffen. Um es platt zu sagen, Sie kriegen überall eine Optimierung all dieser Dinge hin, dieser kleinen Faktoren, die auch Entzündungsgeschehen bestimmen im Körper. Und diese Entzündung hat wieder viel mit dem Tumor zu tun und auch mit dem Gewichtsverlust bei Krebserkrankungen. Und tatsächlich ist es so, dass Sie all diese Faktoren positiv beeinflussen können, wenn Sie dem Muskel zum einen was zum Aufbauen geben und zum anderen eine Arbeit, damit er sein wohltuendes Werk bringen kann. Und dass Sport so gut ist wie eine Krebsmedikation, hat das Deutsche Ärzteblatt schon vor fast 20 Jahren geschrieben. Das ist eine der Überschriften, die ich gelegentlich bei Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte zeige, so nach dem Motto, das ist jetzt hier kein brandneues Wissen, Leute, sondern das müssten wir eigentlich schon lange wissen. Und die Studien nehmen mehr und mehr zu. Das ist das Erfrischende dabei. Aber ich mache keine Laborwertmessung, wenn Sie darauf hinaus wollen. Also ich messe jetzt keine Interleukine und Zytokine und irgendwas, sondern ich lasse mich vorwiegend vom Erscheinungsbild der Patienten leiten und ich sehe, dass Chemos besser vertragen werden. Ich sehe, dass Fatigue kein großes Problem ist mehr für diese Leute. Das reicht mir persönlich. Und ich kriege die positiven Rückmeldungen. Mir geht es viel besser, Herr Doktor.
Und Frau Paschek, wie sehen Sie das? Ich bin ja selber auch im Sportstudio. Mhm. Und dann ist das natürlich immer so, man soll sich ja immer steigern. Oder man hat ja vielleicht auch so ein bisschen den Ehrgeiz, die Gewichte zu erhöhen. Und natürlich haben die auch eine Chemotherapie laufen. Das wird sicherlich so eine Wellenbewegung gehen. Naja, oder wie sehen Sie da die von Ihrer Seite her als Physiotherapeutin den Erfolg?
Also das Training richtet sich nach der subjektiven Belastungsintensität, nach dem subjektiven Belastungsgefühl. Ja, wir fangen langsam an, ehe sich der Muskel und der ganze Bandsehnenapparat adaptiert, sich anpasst, das dauert. Also die erste und die zweite Stunde ist erstmal eine Eingewöhnung. Dann schaue ich, ich habe ja einen Plan aufgestellt vor dem Training. Und oft ist es so, dass vielleicht bei einer Patientin, die Mama-CA hat, ein Mama-Karzinom, die Narben stören, dann hat sie die Bewegungsamplitude noch nicht. Und wir sind in der guten Situation, dass wir hier die Geräte, die elektronisch geführten Geräte haben. So können wir ganz, ganz, ganz klar die Einstellung halten oder einrichten für die Patienten, also ganz individuell. Und auch die Kilo Weise oder die Kilo, das Gewicht, das Trainingsgewicht, wird über die Kilo eingestellt. Also ein Kilo, zwei Kilo, das kann sie ganz allein machen. Nicht? Und die Auswertung findet nach 6 Wochen statt. Aber ich bin ja zu den Zeiten, wir haben 2 Zeiten morgens laufen und eine abends und das jeden Tag. Und ich bin in der Zeit immer da. Ja. Auch meine zertifizierten Kollegen, wir wechseln uns ab. Und die Trainierenden können immer wieder ihre Fragen stellen. Und sie sind auch Fortgeschrittene dabei, es sind auch Patienten, die kommen nach 2, 3 Jahren wieder. Von daher wird das Training immer individuell angepasst auf den Einzelnen. Dann kommt wieder ein Rezidiv dazu, kann ein Rezidiv dazu kommen, dann muss das Training wieder neu modifiziert werden. Das ist ein ständiges Anpassen, aber dennoch sehen wir, dass es aufwärts geht. Alles in die richtige Richtung. Wie Dr. Marschall eben schon formulierte, der Mensch hat mehr Energie, mehr Kraft, kommt ganz anders rein und fühlt sich wieder mitten im Leben. Nicht? Und die Defizite werden ganz klar weniger. Diese Feststellung machen wir hier jeden Tag. Und deshalb, ich arbeite ja schon seit über 40 Jahren in meinen Berufen. Also ich bin Sport- und Gymnastiklehrerin und habe dann erst die Physiotherapie mit 30, 33 nochmal durchgeführt, um in die Pathologie zu schauen. Und von daher habe ich einen guten Einblick, was der Sport betrifft. Also ich bin selber sehr sportlich. Und aber ich möchte nochmal darauf zurückzukommen. Und ich habe in der Orthopädie, Chirurgie gearbeitet, wie die meisten Physiotherapeuten. Und erst als Dr. Marschall mich ansprach und sagte, du, da gibt's was, was Neues. Und dann denke ich, oh ja, das ist, interessiert mich. Und ja, und das hat er schon erzählt, Dr. Marschall, sind wir nach Köln gefahren. Und für mich ist das eine, also wenn ich die Patienten vor mir sehe, wie sie kommen und wie sie im Laufe der 24 Trainingseinheiten, das ist ein Vierteljahr, und die kommen 2 bis 3 Mal die Woche. Sie können von mir aus auch öfter kommen. Wir haben Yoga-Übungen, die gerade für die Krebspatienten angepasst sind. Wir haben Qigong, wir haben noch auch noch Kurse, die diese Patienten besuchen. Das freut mich, dass sie wieder mitten im Leben sind. Und das war das leider ein bisschen spät, sage ich mal. Es hätte noch 10 Jahre eher passieren können. Also diese Arbeit mit Krebspatienten gibt mir sehr, sehr viel.
Und für die Zahlengläubigen unter uns, die also nicht so viel anfangen können mit äußerem Erscheinungsbild und Gangfluss und ähnlichen Dingen, gibt es natürlich aus diesen Maschinen auch eine unendliche große Datenmenge, die zeigt, dass durch dauerhaftes Training die Leistungsfähigkeit dieser Menschen auch steigt. Das ist ja mal Ihre Frage, wie ist das mit dem Steigern der Gewichte? Selbstverständlich steigern diese Menschen, so wie alle anderen, die trainieren und gesund erscheinen auf den ersten Blick, auch ihre Gewichte. Und sie erreichen, auch da habe ich ab und an meine Folie mit beim Vorträgen, sie erreichen wirklich Leistungsfähigkeiten, wo man manchmal so denkt, das kann eigentlich nicht wahr sein, aber es ist dann tatsächlich so, weil auch klar messbar. Und das Zweite, was wir gerade erlebt haben, ist die Faszination der Onkologie. Eigentlich ja von allen Außenstehenden immer so als ganz, ganz fürchterlicher Tätigkeitsbereich gedacht, was es überhaupt nicht ist, wenn man Möglichkeiten hat, sich dem Patienten zu widmen. Denn dann kriegt man so unglaublich viel zurück, nicht nur über die gute Entwicklung von Patienten, aber auch über die Dankbarkeit der Patienten, weil sich jemand kümmert. Und je ganzheitlicher man sich kümmert, desto mehr kriegt man an der Stelle zurück. Und das haben Sie eben gerade von Frau Paschek gehört, wie die Faszination sie mitreißt in einem Bereich, wo viele von außen sagen, oh Gott, wie kann man da nur arbeiten?
Ich denke, also das haben wir an der Stimme von Frau Paschek schon gehört, dass das auch ein Themenbereich ist, der begeistert, und dass es hier eben auch professionell läuft. Wir haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, S3-Leitlinien. Das ist ein zertifiziertes Programm von dem Professor Fred Baumann aus Köln entwickelt worden. Also diese Zertifizierung gibt es, glaube ich, tatsächlich erst seit 10 Jahren. Obwohl es die Erkenntnis, Sport ist gut, das wissen wir ja so oder so. Aber dieses Konkrete, das sind wirklich Übungen oder das sind Programme, die auch nachweislich was bringen, kann man sogar tatsächlich in eine Leitlinie fassen. Aber das ist ja auch wieder ziemlich abstrakt. Sie haben mir gestern, Herr Marschall, eine Geschichte erzählt von einer Patientin. War die im Hospiz oder sollte sie ins Hospiz? Und dann sagt sie, da kann ich doch gar nicht hin, weil da sind doch meine ganzen Sportgeräte nicht. Also irgendwie vielleicht da nochmal, weil das sind so Dinge, die einem so im Kopf bleiben und die so unglaublich sind eigentlich, dass man sie nochmal sagen oder hören möchte.
Ja, das war rein zufällig tatsächlich. Ich habe mich dann auch gefreut, dass die Frau mich besucht hat in meiner Praxis. Eine Patientin mit einem Magenkarzinom. Sicherlich eine Krankheit mit viel Einschränkungen. Das sah man der Patientin auch an. Sehr, sehr schlank. Die war in ihrem Leben immer schlank. Die war nie dick. Aber sie wiegt jetzt halt knapp über 40 Kilo. Man hatte ihr gesagt, sie müsste sich jetzt erstmal auf jeden Fall schonen, damit das Gewicht steigt, und vorher dürfte sie sich gar nicht anstrengen. Und ja, sie hätte ja sowieso keine Lebensaussichten, Originalton-Klinikärzte leider. Und sie sollte sich mal einen Hospizplatz besorgen. Und wir beide haben gestern so ein bisschen lächelnd dagesessen, die Patientin und ich. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, ich befürchte, ein Hospiz wird sie nicht nehmen in ihrer jetzigen Verfassung, obwohl sie noch gar nicht so lange trainieren. Und sie sagte dann, ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Dann sitze ich da im Hospiz, aber eigentlich müsste ich ins Palimar. Die werden mich doch dann da auch gar nicht rauslassen. Ich sage, na doch, die lassen sie schon raus. Aber zugegebenermaßen ist ein hospizlicher Gedanke mit dem Abschluss eines Lebensweges überhaupt gar nicht kompatibel aktuell mit ihrer Lebenssituation. Weil sie haben so viel Freude am Leben und sie haben so viele Pläne und sie wollen jetzt ihren Körper wieder aufbauen. Gut, dann haben wir noch drüber gesprochen, dass wenn ich mehr arbeite, ich auch mehr essen muss. Und das mit dem Essen ohne Magen ist ohnehin ein schwieriges Thema. Sie hat schon eine teilkünstliche Ernährung über ihr Portsystem. Das werden wir jetzt ein bisschen anpassen angesichts der Trainingsbelastung. Das heißt, mit den Ernährungsfachkräften, die sie versorgen, habe ich in der nächsten Woche einen Termin, dass wir das optimieren können. Und dann geht es weiter bei dieser Patientin. Und es bleibt die Krankheit. Sie hat ihr Magenkarzinom. Und unter Umständen wird das irgendwann mal wiederkommen und ihr ein Problem bereiten. Aber was für einen Sinn macht es, mich jetzt zu Hause aufs Sofa zu setzen und darauf zu warten, dass eventuell mein Leben in einer Zeit X, die ich gar nicht umreißen kann, einen schlechteren Verlauf nimmt? Warum kann ich mich nicht der Tatsache widmen, im Augenblick geht es mir gut, ich gestalte das aus, ich sehe zu, dass ich möglichst viel Funktionen wieder aufrechterhalte und aufbaue, die ich früher hatte, und freue mich einfach an dem Augenblick. Warum brauche ich eine Perspektive als Tumorpatientin von einem jungen Krankenhausarzt mitgegeben, dass ich sterben werde? Die Tatsache teilen wir alle mit dieser Patientin. Wir werden alle sterben, aber niemand von uns denkt erstmal darüber nach, dass ich ja übermorgen sterben könnte und setzt sich wieder aufs Sofa, weil alles andere macht keinen Sinn. Das ist ein bisschen schwierig da. Aber das Erlebnis mit dieser Frau zusammen, dass wir hinterher gelacht haben über die Vorstellung, sie bräuchte einen Hospizplatz, das bringt schon wieder viel Lebensmut. Also die ist wirklich gut positiv rausgegangen aus der Sprechstunde. Und wir haben uns klar auch darauf verständigt, dass ich überhaupt nicht ihre Lebenssituation schön quatschen will. Sie hat eine Krebserkrankung, ja, aber sie hat auch Möglichkeiten. Sie ist mehr als eine Krebspatientin.
Also sie kann sich entscheiden zwischen Hospiz oder Sportstudio. Das Hospiz dann sagt sie ganz nicht, klar Sportstudio. Das Hospiz
nimmt sie nicht in dieser Situation. Diese ja. Frau ist viel zu fit für ein Hospiz.
Aber das ist doch toll, dass das dann einfach durch dieses Sportprogramm nochmal ganz andere Perspektiven hat. Ich würde ganz gerne einmal noch, weil ich bin natürlich auch jemand, der sich beruflich mit Ports, also sehr abstrakt mit Ports beschäftigt. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt hat man hier ein Port doch durchaus in einer Muskelgruppe implantiert, die man auch für Sportübungen stört. Ein Port beim Sport? Oder müssen die da besonders Rücksicht drauf nehmen? Kann man bestimmte Sachen dann machen oder nicht machen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich zu bewerten. Wir haben die meisten, die hierher kommen, haben gar keine Schwierigkeiten. Außerdem stelle ich die Geräte immer submaximal ein. Also die Amplitude, die Trainingsamplitude wird so eingestellt, dass der Patient sich auch im freien Umfang schmerzfrei bewegen kann. Es gibt mal ein, zwei, also wirklich sehr wenige, die Erfahrung habe ich gemacht, die Probleme haben, ja, mit zum Beispiel mit der Bauchübung, mit der Rolle, aber die wird dann so gelegt oder dass es eben nicht drückt und die Stelle nicht komprimiert. Es gibt natürlich auch andere Übungen, die wir machen können und nicht nur in eGym. Wir haben ja diese elektronisch geführten eGym-Studios, wo alles gut visualisiert wird, das Trainingsprogramm. Aber wir haben natürlich andere Möglichkeiten, den Muskel zu trainieren, ohne dass der Port berührt wird. Aber das sind wirklich wenige. Das ist, die Erfahrung habe ich gemacht. Sie können durchaus trainieren. Und es kommt auch immer darauf an, wie der eingesetzt wird. Und auch die Muskulatur, wie viel Fett hat die Person. Ja, je schlanker, desto schwieriger ist es auch ein bisschen. Dann kommt natürlich manchmal auch die subjektive Bewertung dazu. Manche haben natürlich Angst, dass das verrutscht und sich verschiebt. Da bin ich nicht so ängstlich, weil aus der Erfahrung heraus, aber nur aus der Erfahrung, dass da kaum was passiert. Und wenn, bin ich ja selbst auch sehr vorsichtig. Also ich bin nicht eher die Physiotherapeutin, die sagt, mach, los, okay, jetzt geht's. Sondern
also das kann ich auch bestätigen aus den 10 Jahren jetzt im Rückblick. Ich kann mich tatsächlich an keine sportausgelöste Portfehlfunktion erinnern oder das Verrutschen eines Portschlauches oder solche Dinge. Das hat viel mit der primären Anlage zu tun. Und der Port sitzt ja nicht im Muskel, sondern sitzt auf dem Muskel, auf der Faszie, also auf der Bindegewebshülle des Muskels. Das heißt, natürlich wird der Port angehoben, wenn ich die Brustmuskulatur anstrenge und die sich verkürzt. Aber in der Regel gibt das kein wirkliches Problem. Also von den Trainierenden habe ich noch nie gehört, dass sie das Training abbrechen mussten oder umstellen mussten, weil sie einen Port haben. Da gibt es andere Alltagsdinge, die mit Port zu berücksichtigen sind. Wenn sie einen Sportschützen den Port auf die Seite legen, wo er sein Gewehr anschlägt, dann ist das einfach eine Katastrophe für denjenigen oder für diejenige. Und das sind Dinge, die muss man vorher besprechen. Aber Sport kann ich treiben, auch wenn ich einen Port habe.
Sie haben den Begriff Palymar erwähnt. Das ist ja so eine Abkürzung. Da versteckt sich ja auch ein bisschen die Ernährungsberatung dahinter. Korrekt, oder?
Ja, das ist korrekt.
Die versteckt sich nicht.
Die versteckt also, die entfaltet sich hinter dem...
Namensgeber.
Das heißt, Ihre Frau bietet hier auch Ernährungsberatung an für onkologische Patienten. Und da haben wir nochmal eine Frage jetzt auch an Sie, Frau Paschek. Ja. Haben Sie schon mal so den Eindruck, boah, jetzt müsste der mal ein bisschen mehr essen, weil sonst kommen wir ja nicht weiter. Also der Muskel wird aufgebaut, der Appetit wird sicherlich auch gesteigert. Muss man da manchmal auch bei der Ernährung ein bisschen nachhelfen? Oder geht das von alleine, dass die Leute, die hierher kommen, sagen, boah, jetzt habe ich so einen Appetit, jetzt kann ich eine ganze Pizza nach dem Training verspeisen. Wie läuft das mit dem Appetit beim Sport hier?
Ich glaube, Oliver, da kannst du besser was dazu sagen als ich. Also nach dem Training trinken sie ihr Eiweiß, weil sie ja sehr viel Eiweiß verlieren, nicht? Und gerade die unter einer Karexie leiden, die sollen ja auch erstmal Muskeln aufbauen, brauchen natürlich auch ihre Ernährung. Aber da habe ich ja Frau Marschall, die da ihre Expertise dann auch erklären kann, nicht? Oder Dr. Marschall, du bist ja auch dafür da. Ich bin ja Ernährungsmediziner und ich muss sagen, wir arbeiten ja im Netzwerk. Nicht? Und, aber Sie fragen, ob der Patient jetzt mehr isst oder da,
wie war oder mehr essen sollte. Also dass Sie jetzt zum Beispiel sagen, wir müssen jetzt
mal hier... Also ich muss ganz sagen, die Ernährungsfragen gebe ich gerne ab.
Ja.
Ne? Da bin ich, glaube ich, nicht unbedingt die Ansprechpartnerin für den Part.
Es läuft, oder läuft das automatisch, dass Sie einfach merken...
Das ist tatsächlich die Stärke des relativ eng gewebten Netzwerkes hier bei uns. Wir kennen uns alle persönlich. Wir sind sehr dicht aneinander. Wir haben oft Gespräche über Patienten, auch nach Feierabend, über spezielle Lebenssituationen. Das zahlt sich dann schon aus, wenn man so eng miteinander kooperiert. Da braucht man dann keine großen Flowsheets über den Ablauf oder sowas, sondern das geht tatsächlich in sehr, sehr guter Absprache miteinander. Dass Trainierende nun grundsätzlich mehr Appetit haben, würde mir ein bisschen schwer fallen, das zu bejahen. Also ich habe ja genauso, habe vorhin schon mal gesagt, ich habe genauso Patienten, wo ich denke, okay, wir müssen dich ein bisschen teilparenteral ernähren, also künstliche Ernährung über das Portsystem zur Unterstützung des erhöhten Kalorienbedarfs. Weil wenn die Kalorienzufuhr nicht stimmt, kann es natürlich gut passieren, dass man das, was man an Struktur hat, auch zusätzlich noch abbaut, weil man trainiert. Und das gilt es natürlich tatsächlich zu verhindern, aber das sehen wir hier. Zum einen, wenn ich Muskulatur verlieren würde unterm Training, könnte ich die Gewichte nicht steigern. Zum anderen habe ich die Bioimpedanzmessung und dann noch die kritische optische Beurteilung durch das, wie ich mich verhalte, sowohl über den Bereich Physiotherapie als auch im Bereich des kritischen Doktors. Das klappt schon sehr, sehr gut. Aber dass sie automatisch anfangen zu essen, weil sie trainieren, finde ich nicht so. Was man spürt, ist Reduktion von Entzündungsreaktionen über den Sport. Und dann tatsächlich darüber der Weg, dass das Leben sich wieder mehr normalisiert. Das sind ja nicht Entzündungsreaktionen, die man so spüren kann, wie beispielsweise jemand mit einem Rheuma, der sagt, mein Gelenk tut jetzt weh, das ist entzündet. Sondern das sind unterschwellige Entzündungsreaktionen, die keiner wirklich spürt, außer in der Tatsache, irgendwie werde ich immer weniger. Und das spürt man schon, wenn man den Leuten zuhört und wenn man sie auch sieht. Und das sehe ich auch in Laborwerten, das sehe ich in der Verträglichkeit der Chemo, dass sich da was Entscheidendes tut. Aber dass das als allererstes das Signal da ist, boah, ich war beim Sport, ich brauche jetzt eine Pizza. Nee, so ist es dann doch nicht. Aber es ist ein gedeihlicher Verlauf auf jeden Fall.
Das mit der Pizza will natürlich die Ernährungsberaterin in mir gerne hören.
Aber sieht auch total nach Pizza aus, muss ich Ihnen jetzt sagen.
Wir nehmen das mal als Kompliment und dann will ich nochmal zusammenfassen, was ich so faszinierend finde an diesem Zusammenhang im Sport und Onkologie, dass die Patienten hier noch ein Werkzeug an die Hand bekommen, um gegen den Tumor zu kämpfen. Und manchmal ist es ja bei der Ernährung wirklich so, dass die nicht immer funktioniert. Dann macht man vielleicht einen Vorschlag, dann ist der Appetit nicht da. Dann schmeckt vielleicht die Trinknahrung nicht. Oder dann ist dieses Thema erstmal so ein bisschen schwer weiter zu verfolgen. Und beim Sport habe ich jetzt verstanden, dass es ganz individuelle Möglichkeiten gibt. Und wenn man an die großen Geräte noch nicht ran kann, ich habe, als ich hier im Empfang saß, ein ganz interessantes Ding gesehen auf dem Boden liegen, mit Stein, mit so komischen Holz, da habe ich ein bisschen Angst bekommen, so Holzröhren und irgendwas Schwarzes, wo man so mit den nackten Füßen oder mit den Socken drauf geht, wo man einfach erstmal Koordination übt. Also man kann wirklich von bis hier machen. Und man hat wahrscheinlich auch die Möglichkeit, ganz kleine Erfolgserlebnisse zu haben, um einfach so das Gefühl zu kriegen, ich kann was für mich tun. Und wenn ich nicht essen kann, kann ich immer einen Sport machen. Also, und mit dem Essen kann man ja auch, wie gesagt, wie Herr Marschall schon sagte, auch mit künstlicher Ernährung, mit parenteraler Ernährung unterstützen, sodass die ganze Sache wieder rund wird.
Das ist die große Kunst der Ernährungsberatung in dem Bereich. Das zu individualisieren, so individuell, wie es der Sport braucht und so individuell, wie es der Mensch braucht, der behandelt wird, wie dessen Genuss in irgendeiner Form beim Essen aufrechtzuerhalten ist, obwohl wir ihm irgendwie mehr Kalorien unterschieben müssen, als er das vielleicht sonst so hat und mehr Eiweiß, das ist die große Kunst der Ernährungsberatung. Das ist tatsächlich etwas, da sind Frau Paschek und ich dann doch überfordert. Ja. Weil für eine richtige, ordentliche Ernährungsberatung brauchen Sie Zeit, die ein Arzt in der Regel in Deutschland leider nicht hat, auch wenn er Ernährungsmedizin macht. Und Sie brauchen Ernährungskompetenz, die verständlicherweise eine Physiotherapeutin nicht hat, weil es nicht ihr Ausbildungsbereich ist. Und deshalb braucht man da die Kooperation. Und das ist wirklich eine hohe Kunst, Menschen wieder ans Essen ranzuführen, die Geschmacksstörungen haben, die Mundtrockenheit haben, die operiert sind im Verdauungstrakt mit vielen Besonderheiten. Das ist eine hohe Kunst.
Aber wichtig ist, dass man, das kann ich ja als Ernährungswissenschaftlerin sagen, dass man auf dem Bewegungsauge einfach nicht blind ist. Ne, dass man dann sagt, okay, jetzt sind die Kalorien drin, jetzt habe ich meine Aufgabe erfüllt. Nein, dann geht es ja auch erst richtig los, das, was gegessen wird, auch an die richtigen Stellen hinzubringen. Deswegen fand ich das so toll, dass hier wirklich alles möglich ist. Wenn wir jetzt die Zuhörenden, ja, sag ich mal, neugierig gemacht haben, die vielleicht nicht alle in Braunschweig leben, sondern vielleicht auch irgendwo anders in Deutschland, gehen da jetzt nicht in irgendein Sportstudio und sagen, hey, ich nehme jetzt das Sportstudio bei mir um die Ecke und da werden sie vielleicht auch ein bisschen, können sie auch enttäuscht sein. Das heißt, man muss darauf achten, wenn man jetzt in einer onkologischen Therapie ist, dass man ein zertifiziertes Sportstudio in seiner Nähe hat. Was kann man tun, um das rauszufinden?
Also es gibt zwei Ansprechpartner letztendlich mit Homepages, wo man sich die zertifizierten Partner ansehen kann. Das eine ist das Nationale Tumorzentrum in Heidelberg. Die haben eine entsprechende Zertifizierung und eine Möglichkeit, die entsprechenden Kooperationspartner zu finden. Frau Paschek ist ja eine der wenigen und ich glaube die einzige Institution in Deutschland, die von beiden Zentren zertifiziert ist, sowohl von Heidelberg als auch von Köln. Und die Kölner Kollegen haben eine spezielle Seite ebenfalls, wo man sich die zertifizierten OTT-Zentren ansehen kann. Was einfach schade ist, aber das liegt sicherlich zum einen an der mangelnden Kooperation der Physiotherapeuten mit onkologischen Praxen oder mit Krankenhäusern. Das ist auch oftmals sehr unglücklich. Also ich kriege den Zufluss nicht, wenn ich ausgebildet bin als OTT-Therapeut. Und die Bezahlung ist schwierig, weil es keine Kassenleistung ist. Wir haben hier mittlerweile eine Kultur erzeugt in unserer Region, dass viele Kassen das bezahlen und auch ordentliche Wege finden. Aber es ist nach wie vor schwierig und deshalb ist das Angebot nicht so hoch. Also wir können jetzt hier nicht leider diesen Podcast so beschließen, dass wir freudig berichten, dass jeder in einem kurzen Abstand zu seinem Wohnumfeld einen Therapeuten finden wird. Aber natürlich ist es so, dass man auf den beiden Homepages gucken kann.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich davon höre, was noch alles möglich ist und dass es auch trotz dieser ganzen Hindernisse und Reglementierung Netzwerke gibt, die sich so umfassend um Tumorpatienten oder um onkologische Patienten kümmern. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja. Sehr viel,
dass Sie uns zugehört haben.
Ja, dann wünschen wir allen viel Spaß beim Sport und beim Essen nach dem Zuhören.
Appetit auf Leben. B. Braun ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen mit seinem Stammsitz im nordhessischen Melsungen und über 180 Jahren Firmengeschichte. Was uns antreibt, ist das Ziel, die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu verbessern. Zu unseren Produkten und Dienstleistungen gehört auch die enterale und parenterale Ernährungstherapie. Es ist uns ein Anliegen, Menschen mit Mangelernährung zu begleiten. B. Braun, Sharing Expertise.